Mir war es wichtig, auch im Titel schwarz groß zu schreiben, um halt auch da deutlich zu machen, es geht halt auch um Schwarzsein als politische Selbstbezeichnung. Es geht nicht um Schwarz als Farbe oder Ähnliches. Und es geht auch nicht primär um die Hautfarbe, sondern es geht vor allem um eine Erfahrung, die auch verbindet.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause. Freigeistern und ihr habt mir gefehlt. Der Sommer war lang, der Sommer war herrlich, mit Sonne, Reisen, Meer, voller Wiedersehen, vertrauter und neuer Begegnungen. Ihr habt die freie Zeit hoffentlich genauso genossen und seid nun gestärkt und frohgemut in den Herbst gestartet. Hier in München ist jedenfalls Herbst und es ist Wiesn. Die Lederhosen, Filz, Hut und Dirndldichte in den Straßen ist groß. Der Folklore-Level ist hoch, schrecklich. Da bleibt man am besten drin und hört Podcasts, liest Bücher oder führt Gespräche. So wie ich mit der Autorin Chantal Fleur St. John. Auch unser Gespräch gehört zu den unvergesslichen Begegnungen dieses Sommers. Jetzt ist Chantal mein Gast der 47. Folge von Freigeistern. Frei leben heißt sie, denn um nichts weniger geht es. Frei leben im Sinne von sich befreien, frei leben als Ziel. Ich hätte mir keine aufgeschlossenere, erfahrenere Gesprächspartnerin wünschen können. Ich weiß, was es heißt, als Klischee zu leben, wird Chantal im Laufe des Gesprächs sagen. Sie kennt die Zuschreibungen der anderen, dagegen lebt und schreibt sie an, als eine, die Rassismus- und Gewalterfahrung am eigenen Leib gemacht hat, als eine, die anderes zu erzählen hat, die weiß, wovon sie spricht und anderes anders erzählt. Chantal Fleur St. John, so ist in ihrem Blog nachzulesen, schreibt so ziemlich alles. Sie verfasst Romane, Kinderbücher, Gedichte, Einkaufszettel, Wunschlisten, Smoothie-Rezepte und Afro-Utopien. Was sie dabei ausmacht, eine diversity-gerechte Perspektive, die Social Justice, Body Positivity, Schwarzsein und Resilienzerzählungen stets mitdenkt und festschreibt, wenn nötig auch mal zwischen den Zeilen. Soweit der Blog. 2014 erschien ihr Debütroman Serienunikat bei Script 5 mit, ich zitiere wieder aus Chantals Blog, viel Berlin, viel Liebe, Suche, Essen, Drogen, Herzlichkeit und Poesie und auch mit ein wenig Ankommen, Ruhe, Wachsen und Freundschaft. Inzwischen hat Chantal mehr als ein Dutzend Ratgeber, Romane und Kinderbücher veröffentlicht. Von ihr ist der grüne Guide für Kinder Happy Earth 2017 erschienen bei GU, bei Gräfe und Unser, Müsli Mixing, Rainbow Kitchen und Abnehmen mit Smoothies. Chantal lektoriert und begleitet Veröffentlichungen wie den Afro-Zensus Report 2020 zur bisher größten deutschlandweiten Befragung schwarzer Menschen. Sie schreibt Artikel unter anderem für Zeit Online und positioniert sich zu aktuellen Themen sowie zuletzt im Rahmen der Winnetou-Debatte. Chantal leitet Schreibworkshops und führt in Zitat, performativen Stadtrundgängen zur postkolonialen Geschichte und Gegenwart Berlins durch die Hauptstadt. Ihre Liebe aber gilt der Lyrik. Chantal ist Poetry Slammerin. Ihre Spoken Word Texte haben vor allem ein Thema, die vielschichtige Darstellung schwarzer Lebenswelten in Deutschland. Ermutigung auf und zwischen den Zeilen. All das ist jetzt in ihrem Jugendroman nachzulesen, der im Juli dieses Jahres im Thienemann Verlag erschienen ist.
Die Sonne, so strahlend und schwarz, ist ein Versroman. Es ist der erste auf Deutsch geschriebene jugendliterarische Versroman. Übersetzungen aus dem Englischen gibt es einige, etwa von Jason Reynolds The Long Way Down oder Poet X von Elizabeth Acevedo. Auch diesbezüglich ist die Sonne, so strahlend und schwarz, ein Ereignis. Ich durfte den Text noch vor Veröffentlichung lesen und war beeindruckt von der Intensität der Gedichte, von der Eigenwilligkeit und Einzigartigkeit dieser Stimme, von der Sprachschönheit und Wortgewalt. Die Sonne, so strahlend und schwarz, trifft, betrifft und macht betroffen. Gefühle sind groß geschrieben, selbst Erkenntnis genauso. Das geht unter die Haut zu Herzen und bleibt. Über diesen Versroman, über ihr Leben als Autorin und Aktivistin werden Chantal und ich gleich sprechen. Vorher aber hat sie zum Auftakt der 47. Freigeistern-Folge Frei leben ihr Lieblingsgedicht eingelesen. Es ist ein Gedicht, das sie seit ihrer Jugend geprägt hat, das wegweisend war und ist. Es ist grenzenlos und unverschämt von May Ayim. Es ist aus dem Jahr 1990. Seitdem sind mehr als 30 Jahre vergangen und doch ist dieses Gedicht unverändert aktuell. Grenzenlos und unverschämt hat sich übrigens auch Hadija Haruna Oelker, mein Gast der 37. Freigeistern-Folge, freilassen, ausgesucht. Hier hört ihr die Interpretation von Chantal Fleur St. John.
Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will. Wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben.
Vielen Dank, liebe Chantal, für diese eindrückliche und berührende Lesung. Das schöne deutsche Wort unverschämt bekommt, finde ich, eine neue Betonung und Bedeutung in deiner Interpretation. Unverschämt, und das heißt ja ohne Scham. Wie gut, dass wir genau so in der nächsten Stunde weiterreden werden. Wie gut, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Chantal Fleur St. John.
Hallo.
Ich freue mich sehr, heute mit dir über dein neuestes Buch zu sprechen, denn ohne zu viel vorwegzunehmen, die Sonne so strahlend und schwarz ist ein außerordentlicher Roman und bevor wir eintauchen in die Sprachschönheit und auch Wortgewalt, kommt hier der Freigeistern-Fragebogen. Bist du bereit?
Ja, ich glaube schon.
Dann fange ich mit der ersten Frage an. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Auf jeden Fall eine Vielleserin. Das war so total mein Ding. Die Menschen in der Bücherei kannten mich auf jeden Fall alle persönlich.
Und gab es da ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Als jüngeres Kind, ich habe sehr gerne Miss Marple gelesen. Ich glaube, ich mochte skurrile Charaktere und ich fand das auch ein bisschen eine spezielle Wahl. Aber ich glaube, irgendwie war da sowas dran, irgendwie auch unterschätzt zu werden, falsch eingestuft zu werden und eigentlich viel schlauer zu sein, als alle denken.
Gab es denn auch Bücher, die du vermisst hast? Also ich weiß nicht, ob man das als Kind schon tut.
In der Bibliothek gab es mal so einen Moment, da hatten die sehr blaue Augen von Toni Morrison als Kinderbuch eingestuft.
Ui.
Was, glaube ich, nicht so ganz passt. Es ist auch ein Kinderbuch, aber es ist glaube ich, eins, was auch Begleitung braucht. Aber auf jeden Fall habe ich dieses Buch zufällig gefunden und das war, glaube ich, für mich schon so ein ganz großer Moment, ein Buch von einer schwarzen Autorin mit ganz klar schwarzen Themen direkt einfach mal so im Regal zu finden. Und da habe ich schon gemerkt, da fehlt schon sehr viel. Also ich habe auch die Fünf Freunde gelesen und diese ganzen Klassiker, weil das war, was es gab. Mhm. Aber es gab halt wenig, wo ich dachte, boah, da finde ich mich wirklich wieder. Ich musste immer so einen Transfer leisten.
Da werden wir nachher sicher noch weiter und intensiver drüber reden. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Was ich gerade gerne lese, sind auf jeden Fall, ist gerade vor allem so ein Gedichtband von Warsan Shire. Das ist eine Übersetzung, die heißt auf Deutsch Haus, Feuer, Körper. Und das ist für mich total schön. Die Gedichte sind auf Deutsch und auf Englisch von einer schwarzen britischen Poetin. Und da einfach wirklich so ganz viel schwarze Realität zu sehen, aber auch immer wieder diese poetische Sprache, das tut mir gerade total gut.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Nicht zu Ende gelesen habe ich im Sommer Neujahr von Julie C. Das war auch so ein bisschen so ein schneller Bibliotheksgriff, so vom Urlaub. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich wollte schon irgendwas, was nicht so viel mit meiner Realität zu tun hat. Aber irgendwann war ich so, ach, jetzt die ganze Zeit mit dem Leben eines weißen Mannes mal wieder beschäftigt zu sein im Urlaub, war so ein bisschen so, ach, irgendwie brauche ich doch was anderes. Auch wenn es eine großartige Geschichte ist, vom Storytelling her, von allem her ist das natürlich fantastisch. Aber ich war so, ach, gerade nicht.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Ist, glaube ich, eine lange Liste, aber ich merke immer wieder, dass ich so das Gefühl habe, ich würde gern mehr afrikanische Klassiker quasi lesen. Also zum Beispiel von Ben Okri, The Famished Road, Die hungrige Straße. Das ist auf jeden Fall so ein Buch, wo ich immer wieder von höre und auch immer wieder höre, wie viel das Menschen beeinflusst hat. Und ich habe es immer noch nicht gelesen.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts?
Meines absoluten Lieblingsgedichts? Ich würde sagen, ich warte nicht mehr.
Wow. Das ist von, warte, ich glaube, ich weiß das eigentlich, May?
Von Maya Yim, genau.
Maya Yim. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ich arbeite ja gerade viel auch mit Yasmina El-Bouamraoui. Und kurz El-Boum als Künstlername. Und da merke ich immer wieder, ich bin halt immer begeistert davon, wie sie illustriert, was sie illustriert, wie sie Realitäten abbildet. Und das wäre auf jeden Fall eine Person.
Macht sie auch Bilderbuch?
Noch nicht. Aber ich glaube, da könnte sich was dran ändern in nächster Zeit.
Wie toll.
Ja, freut mich auch.
Das heißt, sie illustriert für Magazine oder wo kann man sie finden?
Genau, also sehr viel für Magazine, für Organisationen, Institutionen, genauso diese ganze Spannbreite, was sonst noch alles illustriert werden kann und sollte.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Ich liebe ja The Poet X von Elizabeth Acevedo und habe immer das Gefühl, die trägt so wunderbar vor. Genau, also ich würde sagen, das wäre eine Person, die ich gerne mal einfach mal so performen sehen würde in meinem Wohnzimmer.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
mein Guilty Pleasure? Ich lese ja schon sehr viel Jugendbücher. Ich sage natürlich auch immer, das ist so Recherche. Mhm. Aber ich liebe kitschige Romanzen in Jugendbüchern. Also das davon kann ich nie genug kriegen. Wenn ich Serien schaue, dann sind das meistens auch Jugendserien. Und dann sage ich natürlich immer, das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit. Aber ja, einfach so richtige Herzschmerzromanzen in Jugendbüchern, die verschlinge ich.
Herrlich. Welcome im Club. Endlich mal eine, die es auch zugibt. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Ich habe ja ein Buch geschrieben, da ist schon viel von mir drin. Das heißt ja, die Sonne so strahlend und schwarz. Und ich glaube, den Titel finde ich auch sehr schön. Vielleicht würde ich es eher Wir Sonnen so strahlend und schwarz nennen. Also einfach auch immer wieder so dieses Gefühl von, ich bin so dankbar für die Menschen in meinem Leben und ich weiß immer, wie viel die auch davon ausmachen, wo ich bin und zu wem ich werde.
Und es ist wunderschön. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Also ich bin ja eine große Freundin der Poesie. Und finde ja immer, dass Deutschrap auch sehr poetisch sein kann. Leider nicht immer ist, aber schon sehr poetisch sein kann. Und ich glaube, ich würde mich einfach über so eine Anthologie von RapperInnen freuen, wo die einfach auch das, was die so beschäftigt und was die auch erlebt haben und erleben, auch gerne viele queere und weibliche Stimmen, wo die das einfach auch mal für Kinder verarbeiten, nicht nur für die Älteren.
Super Idee. Glaubst du, die wären da dabei? Weil du jetzt so sagst, nicht nur für die Älteren, sondern auch für die Kinder.
Ja.
Dass die sagen, ja, super, machen wir.
Gute Frage. Ja, ich denke mal, vielleicht müsste man einfach mal anfragen. Ich könnte es mir auch vorstellen.
Ich mir auch sehr gut. Also sehr gut sogar.
Na dann, Christine, haben wir ein neues Projekt.
Toll! Dieser dein Roman, Die Sonne so strahlend und schwarz, ist ja noch ganz frisch, ganz druckfrisch. Ist im Juli im Thienemann Verlag erschienen. Und wenn man das Buch aufklappt, könnte man sich ja, finde ich, mit Fug und Recht fragen, ist das überhaupt ein Roman? Denn das sieht ja so aus, als seien da lauter Gedichte drin. Und so ist es auch. Es ist ein Versroman. Der tanzt also schon mal formal aus der Reihe. Man kann sich als nächstes fragen, ob er überhaupt tanzt, denn was uns erzählt wird, ist hart. Es geht um Gewalt in der Familie, um Rassismus, darum, im Stich gelassen zu werden und selbst loslassen zu müssen. Es geht aber auch um die Liebe. Es geht darum, dass eine Nova sich ihr Leben zurückerkämpft, im wahrsten Sinn des Wortes, denn Wettkämpfe spielen auch eine Rolle. Und ja, das ist immer wieder ein Tanz der großen Gefühle und ein Tanz der Worte. Wie bist du denn bei so vielen Themen, so großen Gefühlen auf diese Form gekommen? Oder umgekehrt gefragt, ist die Form zu dir gekommen?
Mhm. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Das fällt mir immer viel schwerer, als du das gerade so wunderbar gemacht hast.
Oh, danke.
Die Form ist auf jeden Fall zu mir gekommen, also da habe ich schon ganz klar das Gefühl, da bin ich auch unendlich dankbar, dass diese Geschichte auch gleich von Anfang an in dieser Form da war. Also sie war nicht gleich fertig und da waren Unmengen an Überarbeitung dabei, aber es war schon sehr früh klar, okay, diese Geschichte will in Gedichten erzählt werden. Und da ist auch viel Spiel noch mit der Form, also im Sinne von, wo steht was auf der Seite, wo sind die Zeilenbrüche und ähnliches. Aber ja, die Klarheit war einfach da. Und dann so eine Neugier von mir, okay, wie geht das genau und wie mache ich das jetzt?
Und du arbeitest ja auf Arbeiten, klingt so blöd, als Poetry Slammerin. Also das Lyrische ist dir ja auch im Ausdruck sehr vertraut. Du hast vorher gesagt, dass du die Poesie sowieso sehr magst. Und trotzdem, mich hat es völlig verblüfft, dass du dir für diese eben Turbo-Themen, sage ich jetzt mal, turborealistischen Themen so eine schöne, wirklich schöne Form, also insgesamt der Versroman, aber ja auch in den einzelnen, ich nenne es jetzt mal Gedichten, ausgesucht hast. Und du sagst, es ist zu dir gekommen. Gab es kein einziges Mal den Moment zu sagen, ich schreibe es als Geschichte?
Eigentlich nicht.
Also wirklich, das waren die Gedichte?
Ja, genau, das war schon ganz klar. Ich hatte schon den Gedanken, okay, kommt da noch mehr Prosa? Es gibt ja auch kleinere Prosa-Passagen, wo ich dann schon so für mich nochmal überlegt habe, okay, ist das was ich nochmal mehr machen möchte? Aber die Klarheit, dass diese Gedichtform halt auch gerade diese schweren Themen so leicht trägt, die ist, glaube ich, da. Also mir fällt da mal ein, von Sadie Smith gibt es da auch einen ganz schönen Begriff, die Alchemie des Schmerzes. Also auch wirklich zu sagen, okay, wir nehmen den Schmerz, der da ist und wir entscheiden aber, wie darüber berichtet wird und wir entscheiden, welche Form der annimmt. Also da auch zu sagen, ich muss da kein Schmerz-Striptease machen, sondern ich kann entscheiden, ich kleide den so, dass es sich würdevoll anfühlt, dass es sich empowernd anfühlt, dass da auch trotzdem Platz ist für all die Schönheit, die da ist. Weil es ist ja selten nur eine Sache. Also ich kann verliebt sein und trotzdem traurig sein oder Angst haben. Und da war ich einfach dankbar für die Form. Also dass die sich auch so leicht gezeigt hat, weil die wirklich für mich da sehr, sehr gut passt.
Jetzt kann man ja sagen, so Gedichte, oder ich habe es ein bisschen auch so gelesen, sind wie so ein Ping-Pong-Spiel. Also manche antworten einander, manche widersprechen sich auch richtig gehend. War es denn dann so, dass in diesen, sag ich mal, Zwischenräumen die Gedichte ja immer ermöglichen, sich die Themen erst aufgetan haben? Oder wusstest du, soll um die Figur gehen, die ist, was ganz wichtig ist, Rollschuh-Wettkämpferin, sie wird sich in eine andere Frau verlieben und so weiter. Ist da nach und nach was dazugekommen oder hast du das dann vorher dir überlegt und aufgeschrieben?
Nee, von dem, wie ich dran gearbeitet habe, da war es wirklich sehr prozesshaft. Also ich hatte zu Beginn, die Namen sind für mich sehr wichtig. Also ich hatte den Namen, ich wusste, okay, das ist Nova Nyanyo. Mhm. Und dann war auch so ein bisschen die Frage, warum heißt die Person denn Nova? Und so auch ein bisschen die Möglichkeit, mehr über ihre Familie zu erfahren. Und dann auch die Klarheit, und ihr Bruder heißt Kosmos. Also spielt auch das Weltall irgendwie eine ganz große Rolle in dieser Familie. Und so habe ich mich eigentlich vorangetastet. Also wirklich im Schreiben immer wieder dieses Innehalten zu schauen, okay, wenn das Mädchen, in das sie sich verliebt, Aqua heißt, wie ist denn deren familiärer Background? Und was interessiert die? Und wie sind deren Eltern aufgestellt und ähnliches? Also wirklich immer so ein 2 Schritte voran, innehalten, schauen, wo ich halt auch selbst Wissenslücken habe, mit Menschen sprechen, viel mit Menschen sprechen, mit Treukunstläuferinnen und Menschen von der Elfenbeinküste und Menschen, die Familie in Mosambik haben. Also da immer wieder auch diese Wechsel von Alleinsein und Schreiben und gleichzeitig auch rausgehen und das Ganze mit anderen entstehen lassen.
Wunderbar, aber ich finde, das passt dann wiederum so wieder erst recht zu der Form und die Form zu dem, was du erzählst, weil man ja sagen könnte, das ist wie eine Komposition. Also das lebt auch von der Vielstimmigkeit. Ja. Als sei dein Roman auch so eine Art Partitur und mal steht die eine im Vordergrund, mal der andere, mal ist es der Vater, mal ist es eben Kosmos, mal ist es Reden über Kosmos. Also Das ist ja auch das Tolle an der Form, das finde ich, dass man so schnelle Wechsel und Stimmwechsel und Perspektiv- und Ortswechsel haben kann. Und dann hast du diese Sorgfalt, finde ich, auch der Metaphern. Die Nova sagt ja an einer Stelle, dass sie dieses Hinfallen und Aufstehen und Hinfallen und Aufstehen, das ist ja auch wirklich sinnbildlich für vieles. Also dafür, dass einem Boden wegzieht unter den Füßen, dafür, dass man aber auch eben immer, immer wieder aufsteht. Ist das dann auch Zufall?
Also ich finde ja immer, in diesen kreativen Prozessen, da ist ja schon sehr viel auch loslassen. Also ich bin auch eine Person, die gerne Sachen organisiert und irgendwie so ein bisschen Planung hat, aber auch gerade im kreativen Prozess halt immer wieder zu sehen, okay, es passiert ganz viel, wenn ich loslasse und wenn ich einfach sehe, wo komme ich mit dieser Geschichte auch hin und wo komme ich auch im Gespräch mit anderen oder in der Recherche hin. Und dann, als ich halt auch mit Rollkunstläuferinnen gesprochen habe, war schon so, da hat dann die eine zum Beispiel, das ist ja auch in diesen Recherchegesprächen, ich setze mich mit Menschen hin und sage, erzähl doch mal, wie ist es denn, Rollkunstläuferin zu sein und wie fühlt sich das an und was macht das mit deinem Körper und was macht das mit dir? Und da weiß ich jetzt auch erstmal gar nicht, was da alles so kommen könnte. Und da kam dann eine Rollkunstläuferin, die das ziemlich erfolgreich macht, die erzählt hat auch von Wettbewerben und gesagt hat, bei Wettbewerben sieht man diesen Unterschied. Also da gibt's Menschen, die fallen hin und du weißt, wenn die einmal hinfällt, wenn die zweimal hinfällt, dann ist die Kür durch. Die wird nicht aufstehen und wieder gut weitermachen können. Und das ist halt was, was dich dann unterscheidet, wenn du sagst, okay, ich fall hin und ich stehe auf und ich mache weiter und ich habe weiter diese Kraft. Und als ich das gehört habe, da war natürlich so, dong, 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 dong. Das ist ein wunderbares Motiv, das nehme ich mit.
Ja, super.
Aber das heißt halt auch, ich verbringe viele Stunden einfach auch damit zuzuhören und zu lesen und dann zu schauen, okay, was bleibt kleben quasi, was hat mit der Geschichte dann auch zu tun.
Hast du auch was verworfen sozusagen, was wir jetzt nicht mehr wissen können?
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja immer dann die Sache, ohne großen Plan zu schreiben, heißt halt auch oftmals in irgendwelche Sackgassen zu laufen und dann wieder zurückzugehen. Also es bedeutet auch immer sehr, ich würde sagen, nicht so an den Worten zu hängen. Also da wirklich in gewisser Weise auch so ein Gefühl zu haben, okay, auch da dieses Loslassen. Ne? Ich schreibe was in dem Wissen, das macht es vielleicht auch nicht ins Buch. Also ich habe immer noch ungefähr 120 Seiten, die irgendwann im Laufe des Prozesses dann wieder rausgeflogen sind.
Was?
Ja, das ist dann, da ist ja wichtig am Ende, was braucht die Geschichte, damit sie halt auch so strahlt, wie sie strahlen soll. Also für mich auch persönlich. Und das heißt dann halt auch, dass schöne Gedichte, also ich hatte zum Beispiel ein Gedicht, da ging es um die Regenbogenbucht. Da hatte ich rausgefunden, auf dem Mond gibt es eine Regenbogenbucht. Da dachte ich natürlich, wow, Regenbogen und Mond und Nova und Kosmos, da muss ich was drüber schreiben.
Ja.
Aber das war ein sehr schönes Gedicht, aber es hat die Geschichte nicht weitergebracht, es hat seinen Platz in der Geschichte nicht gefunden und dann ist es halt auch so, okay, ist ein schönes Gedicht, war ein schöner Prozess, aber die Geschichte brauchst halt nicht.
Wow, das ist aber eine Disziplin, mein lieber Schwan. Also das zwischen loslassen und dann sich aber auch dieses Kill Your Darlings mäßig vorzugehen, ja. Donnerwetter. Jetzt hast du das so schön gesagt, dass es so strahlend wird, wie du es haben wolltest. Das ist ja nun wirklich, ich habe vorher ein bisschen die Themen angerissen, eine Hauptaussage. Es ist strahlend. Und die andere Hauptaussage ist und schwarz. Da jetzt auf dem Titel selber die Buchstaben alle groß geschrieben sind, sieht man nicht, dass du auch da einen Unterschied gemacht hast. Nämlich, dass die Sonne so strahlend, das strahlend klein geschrieben, schwarz hingegen groß. Was hat es damit auf sich?
Also mir war es wichtig, auch im Titel schwarz groß zu schreiben, um halt auch da deutlich zu machen, es geht halt auch um Schwarzsein als politische Selbstbezeichnung. Und da verwenden ich und viele andere schwarze Menschen ja die Möglichkeit des Großschreibens, also auch wenn wir es als Adjektiv benutzen, schwarz groß zu schreiben, wenn wir über schwarze Menschen sprechen, um immer wieder zu zeigen, es geht nicht um die Farbe, es geht nicht um Schwarz als Farbe oder ähnliches und es geht auch nicht primär um die Hautfarbe, sondern es geht vor allem um eine Erfahrung, die auch verbindet, also eine Erfahrung, jetzt hier in Deutschland schwarz zu sein, einen gewissen Background zu haben, der sich vielleicht von vielen anderen unterscheidet, aber der gleichzeitig auch sowas Verbindendes hat mit vielen anderen schwarzen Menschen.
Also das ist natürlich dann auch ein Statement einerseits von deiner Hauptfigur Nova, aber auch von dir, der Autorin. Wie autobiografisch ist denn überhaupt, was du jetzt in diesem Buch geschrieben hast?
In der Geschichte ist natürlich sehr viel von mir drin, was die Themen angeht. Und gleichzeitig ist es eine ganz eigene Geschichte. Also es gibt ganz viel, wo Novas Erfahrung und meine Erfahrung sich unterscheiden. Also der Ursprung der Geschichte war schon dieses Erinnern daran, wie es sich anfühlt, zu Hause nicht sicher zu sein. Also ich habe 2020 im April, Mai mit der Geschichte begonnen. Und es war natürlich die Zeit vom ersten Lockdown, wo so war, bleib zu Hause, stay home, stay safe. Aber auch zu Hause ist für viele Menschen nicht sicher. Also auch da nochmal die Erinnerung daran, was würde es für mich bedeuten, jetzt zu Hause zu sein, wenn dieses Zuhause einfach kein sicherer Ort wäre. Und das war schon, glaube ich, so ein großer Teil davon. Also das ist auf jeden Fall viel, viel Autobiografisches, auch wenn es nicht eins zu eins übernommen wurde, aber einfach dieses Gefühl zu kennen. Mhm. Ich fühle mich nicht sicher zu Hause. Ich kenne Gewalt im häuslichen Kontext, im intimen Kontext, was ja eigentlich unser Rückzugsraum auch ist. Also Nova erlebt ja auch Gewalt außerhalb ihres Zuhauses, ihrer Wohnung. Das heißt, die Hoffnung ist natürlich, wenn wir gerade auch rassistische Gewalt erleben oder queerfeindliche Gewalt, dass es dann diesen einen Raum gibt, wo wir einfach sein können. Und den gab es für Nova lange Zeit nicht. Und den erobert sie sich ja jetzt wieder zurück mit ihrer Familie, mit ihrer Mutter und ihrem Halbbruder. Queere schwarze Themen sind einfach auch ein großer Teil meiner Lebenswelt. Und gleichzeitig sind da ganz viele Unterschiede. Also ich habe eine weiße Mutter, Novas Mutter ist schwarz. Ich würde mich auch nicht als lesbisch positionieren. Ich positioniere mich als queer. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ich habe Familie in Kamerun, aber nicht in Mosambik. Also auch da immer wieder zu schauen, es ist trotz allem nicht meine Geschichte. Es ist keine Autobiografie. Es ist eine ganz eigene Geschichte, in der ich aber viel von den Gefühlen verarbeite, die ich einfach kenne.
Und würdest du sogar sagen, dass es wichtig ist, um so etwas, sage ich jetzt mal, so erzählen zu können, wie du das jetzt gemacht hast, dass man es eben kennt?
Ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Das heißt nicht, wir können nicht über Erfahrungen schreiben, die wir nicht haben. Also auch in dieser Geschichte schreibe ich ja zum Beispiel auch ich schreibe über ein persisch-deutsches Mädchen. Ich schreibe über eine nicht-binäre Person. Also auch das sind alles Erfahrungen, die ich selbst nicht mache. Und trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass dadurch, dass ich einfach Erfahrungen habe, die Novas ähneln, dass es für mich manchmal einfacher ist, diesen Transfer zu machen. Allein die Tatsache, dass ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe, okay, was heißt es denn, wenn ihr Großvater aus Mosambik ist? Was brauche ich dafür wissen? Mit wem muss ich darüber sprechen? Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Auch immer wieder zu sehen, okay, wo habe ich denn da auch Wissenslücken? Auch wenn ich schwarz bin, kenne ich natürlich nicht jede schwarze Erfahrung. Aber da dieses Bewusstsein zu haben, okay, da gibt's ganz viel an Lebensrealitäten, die dahinterstehen. Das ist nicht einfach ein bisschen, wie es manchmal im Kinderbuch gerade ist. Eine Person wird dann schwarz angemalt und dann haben wir quasi so ein bisschen so diesen Diversity-Check erledigt, sondern zu wissen, da steht ja eine Identität hinter und das ist mir immer wichtig. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil ich es anders kenne, weil ich weiß, was es heißt, als Klischee zu leben.
Jetzt hast du ja beim Schreiben eine umgekehrte Erfahrung auch machen können. Du bist angefragt worden und solltest über ein weißes Mädchen schreiben, deine Hauptfigur.
Genau, also ich habe ein Jugendbuch geschrieben, da geht es um ein weißes Mädchen aus der Kleinstadt, die nach Berlin kommt und da so typisch alles erlebt, was man in Berlin erleben sollte, so nach den gängigen Vorstellungen. Das ist auch schon ein bisschen älter, es ist 2014 rausgekommen. Aber ja, genau, da habe ich aus einer Perspektive geschrieben, die von meiner jetzt in die Richtung auf jeden Fall abweicht.
Und ging das?
Da steht auf jeden Fall hinter, dass Aufwachsen in Deutschland natürlich auch heißt, ich wachse natürlich auch mit den ganzen Bildern auf. Ich wachse immer wieder damit auf, zu erfahren, was heißt es, weiß zu sein. Also das ist ja einfach im Zentrum. Schon alleine, wir haben über Bücher geredet, die wir als Kinder gelesen haben. Wahrscheinlich 98% der Bücher, die ich als Kind gelesen habe, also die einen ganz großen Bestandteil meiner Sozialisation auch ausmachen, haben sich um weiße Kinder gedreht oder um weiße Menschen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit immer so ein, also Alice Hastas sagt es ganz schön, auch so einen Empathiekurs in Bezug auf weiße Menschen, weil diese Empathie, die ich gegenüber Weißen entwickelt habe, die ist halt einfach gegeben dadurch, dass es mir die ganze Zeit entgegenkommt. Oder ich mache den Fernseher an, gerade als Kind oder Jugendliche, ich lese Bücher. Wenn ich in die Schule gehe, dann sind die Themen natürlich auch erstmal, ist der Fokus da auf weißen Menschen. Wenn ich in die Straße gehe, das heißt, ich kann gar nicht anders, als diese weißen Lebensrealitäten halt auch einfach mitzukriegen. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlich großer Unterschied.
Jetzt hast du ja gerade schon von der Literatur und Kinderliteratur, also die Rolle der Kinder- und Jugendliteratur im Hinblick auf Sozialisation gesprochen. Wie schätzt du denn die aktuelle Lage ein? Tut sich da was? Also außer hier, wie hast du das so schön genannt? Diversitätscheck, also irgendwie Hautfarben einfärben, in Klammern, was ich ja ein Unding finde.
Ich arbeite ja auch schon jetzt zum Beispiel mit dem Goethe-Institut Finnland im Rahmen von drinnen, also im Rahmen eines Projekts, was so europaweit immer wieder auf Kinderbücher und Kinderliteratur schaut und gerade auch nochmal da guckt, wie divers ist die Kinderliteratur und vor allem auch, wie divers sind die Menschen, die diese Bücher schreiben und illustrieren. Das heißt, es ist schon ein Thema, das mich jetzt nicht nur privat interessiert oder in Bezug auf meine Kinder, sondern auch, was mich auch einfach in meiner Arbeitswelt halt sehr, sehr stark beschäftigt. Und wo ich natürlich auch immer gerne wieder Studien lese, wo es leider im deutschsprachigen Kontext sehr wenig gibt.
Ja, eben.
Aber ja, was natürlich auch schon allein damit zu tun hat, dass wir ein großes Problem haben damit, wie wir überhaupt solche Dinge erfassen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, es gibt Studien aus Großbritannien, wo aber zum Beispiel auch erfasst wird, wie Menschen sich selbst positionieren. Also da gibt es dann, ich kann mich erinnern, ich habe in London studiert, da kam dann halt auch so ein Fragebogen beim Einschreiben in London, wie stufe ich mich ein? Bin ich schwarz? Bin ich biracial? Bin ich asiatisch? Bin ich, habe ich einen arabischen Background etc.? Also da gab es dann verschiedene Checklisten. Ich glaube auch, man konnte mehrere ankreuzen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gibt es da halt schon einen anderen Zugang zu, wir erfassen auch, wie Menschen positioniert sind. Das haben wir in Deutschland weniger, natürlich auch aufgrund unserer Geschichte hierzulande. Also auch da die Idee, ne, dieses Erfassen kann natürlich auch in beide Richtungen gehen.
Ja.
Ja, aber.
Gott, daran habe ich jetzt übrigens noch nie gedacht. Das ist ja grauenvoll, ja. Ja. Aber ja, ich verstehe es natürlich sofort, ja.
Ja. Genau, wir haben in Deutschland den Begriff Migrationshintergrund, der erfasst wird, aber der natürlich sehr, sehr schwammig ist und auch wenig über Rassismuserfahrungen sagt. Also Migrationshintergrund ist nicht das gleiche wie Rassismuserfahrung. Aber die Studien, die wir haben, und ich finde ja die aus dem britischen Bereich auch ganz schön, die zeigen halt, es sind Dinge in Bewegung und auch, ne, das sind keine Studien, aber wenn wir alle, ich würde sagen, die Neuerscheinungen uns anschauen, dann sehen wir schon, da passiert was, gerade auch was sichtbare Diversität angeht. Und gleichzeitig ist natürlich auch ein bisschen immer die Gefahr, okay, ist das was, was auf Dauer anhält? Oder ist da gerade so das Gefühl von, okay, das ist gerade ein bisschen ein Trend, der da ist? Oder das ist halt wirklich was, was wir auch längerfristig implementieren können, wo wir auch längerfristig schauen, okay, nicht nur, wer ist vorne auf dem Cover, sondern wer hat es halt auch geschrieben?
Ja, super.
Wer hat es
ja,
illustriert?
Ja. Wie wichtig ist es uns wirklich? Also ist es das berühmte Feigenblatt oder ist es wirklich ein Anliegen? Jetzt mal ganz konkret gefragt, wie viele schwarze KollegInnen kennst du? Also aus dem, als Autorin?
Ja. Ja, das hält sich im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall in Grenzen. Ich kenne schon einige People of Color, also Menschen, die auch Rassismuserfahrungen machen, die aber nicht unbedingt schwarz positioniert sein müssen. Mhm. Aber gerade wenn es ins Jugendbuch geht, dann habe ich von ein, zwei schwarzen Personen jetzt in den letzten Wochen gehört, sie auch noch nicht persönlich getroffen, aber damit wäre es das dann auch.
Ja.
Und das finde ich halt immer wieder sehr schade, weil ich bin schon auch in Netzwerken drin, wo sich schwarze Literaturschaffende verknüpfen oder verbinden. Ich bin in Kontakt mit schwarzen LektorInnen. Also da ist schon, wo ich das Gefühl habe, okay, da kenne ich mittlerweile auch einige, die in der Branche auch tätig sind. Und wir haben schon im Sachbuch, haben wir, glaube ich, viel mehr Präsenz oder viel mehr schwarze Stimmen und schwarze Perspektiven. Aber jetzt gerade, wenn wir uns das Jugendbuch angucken, dann ist da auf jeden Fall noch sehr viel Raum nach oben.
Absolut.
Ja.
Also liege ich da, wir hatten ja da vorher drüber gesprochen und ich habe so gesagt, ich schaue halt die ganzen Vorschauen ja sehr regelmäßig durch und da kann ich jetzt, ich sehe, was du siehst, dass zum Beispiel schwarze Personen oder People of Color auf dem Cover, das gibt's deutlich mehr.
Ja.
Es gibt auch mehr Stoffe, würde ich sagen, die sich, also das Thema Kolonialismus ist nicht mehr ganz so verschüttet. Mhm. Das Thema Rassismus auch nicht. Aber die AutorInnen und IllustratorInnen, ich sehe sie so gut wie nicht. Und das ist, also denke ich dann, ach guck, da ist der Buchmarkt einfach immer noch sehr geschlossen weiß. Und umso mehr wird es Zeit, dass sich das ändert. Denn du hast ja nun auch vorher schon erwähnt, du hast zwei Kinder. Also dieses Aufwachsen mit anderen Figuren, mit anderen, mit anders erzählten und anderen, überhaupt anderen Geschichten, die ist ja einfach prägend. Also Geschichten, in denen man sich als Kind wiederfindet. Und zwar, weil die Figuren so aussehen wie ich eben auch, ich selbst als Kind. Wie ist es denn, was liest du deinen Kindern vor oder was empfiehlst du ihnen oder wo sagst du vielleicht auch, also Leute, das müsst ihr jetzt echt nicht mehr lesen?
Genau, ich glaube, es gibt so einiges, wir haben ja gerade auch die großen Debatten, mal wieder um die Klassiker, diesmal um Winnetou. Ich würde sagen, es gibt einige Klassiker, mit denen ich auch groß geworden bin, die gibt es hier bei uns im Haus nicht und das ist auch in Ordnung. Also es ist jetzt nicht das, den Kindern was vorenthalten wird oder denen was in ihrem literarischen Aufwachsen fehlt. Dafür gibt es ja ganz viele andere wunderbare Bücher. Aber ich finde es zum Beispiel wichtig zu sehen, meine Tochter hat noch nie das N-Wort gehört. Und das ist für mich schon ein großer Schritt.
Ja.
Also gerade auch nochmal da im Vergleich dazu, wie ich groß geworden bin, auch wenn ich mir die Bücher heute angucke, die ich früher gelesen habe, wie gängig da einfach Stereotype, Klischees, rassistische Sprache in Bezug auf schwarze Menschen war. Und da schaue ich schon, sowas brauchen wir nicht oder wir brauchen auch nicht. Ich kann mich auch als Kind erinnern, wie wir Struwwelpeter gelesen haben und ich immer so ein unangenehmes Gefühl dabei hatte, weil meine Haare waren ja genauso. Da hatte ich als Kind natürlich keine Sprache für, was ist es genau, was mich da stört oder was mich auch verletzt. Aber ein Gefühl von, das stärkt mich jetzt nicht und da sind ziemlich unangenehme Stellen drin.
Absolut, ja.
Und genau, also wir hatten ja früher auch noch die 10 kleinen N und ähnliches.
Ja.
Also
ja.
Da denkt man heutzutage, okay, aber ich bin ja noch gar nicht so alt, aber das gehörte schon noch dazu. Und da freue ich mich natürlich total, dass all das nicht in ihren Kinderzimmern zu finden ist. Und ich freue mich halt auch sehr, dass es andere Bücher, andere Erzählungen, viele Perspektiven gibt, auch wenn wir die oft suchen müssen. Das heißt, mir ist schon wichtig, zum Beispiel für meine Tochter Bücher zu haben, auch mit starken schwarzen Mädchen drin. Und Mädchen, die im Mittelpunkt stehen, also auch das ist natürlich ein Punkt, wenn wir uns Kinderbücher anschauen, dass die schwarzen Charaktere und auch alle anderen marginalisierten Charaktere oft eine Nebenrolle haben. Also wir haben dann ein Kind, das einen Rollstuhl benutzt, aber das ist dann irgendwie da in der Klasse oder an der Seite. Aber es ist dann nicht die Person, die wirklich die Handlung bestimmt, genauso mit schwarzen Personen. Dass wir dann die beste Freundin haben, die schwarz ist, oder ein Kind in der Clique oder ähnliches. Aber wenn du dir da mal ganz viele von diesen Neuerscheinungen anguckst, dann ist klar, ah, da ist auch eine schwarze Person oder da ist eine Person of Color, aber die ist immer an der Seite. Die ist jetzt nicht die Person, nicht immer, aber sehr häufig nicht die Person, die im Mittelpunkt steht. Also
plus es sind, also würde ich jetzt mal behaupten, ich habe es jetzt auch nicht ganz genau alles durchforstet, aber ich würde mal sagen, das sind Übersetzungen aus dem englischsprachigen Raum.
Ja.
Also ganz bestimmt nicht originär in Deutschland, also auf Deutsch geschrieben. Und ich will jetzt nicht etwa um Gottes Willen, um auf diesem Deutsch rumzureiten, sondern weil das ja interessant ist, dass es das hier nicht gibt. Und damit ist auf dem Buchmarkt nicht. Und damit wird es natürlich auch in der Realität negiert. Also ja. Da schließt sich ja ein Kreis natürlich.
Der deutsche Buchmarkt, auch gerade Kinder- und Jugendbuch oder generell, ist natürlich auch basiert viel auf Übersetzung. Und gerade wenn es um diverse Titel geht, dann ist es oftmals, glaube ich, leichter, Bücher aus den USA oder aus England einzukaufen als jetzt, oder sogar aus Schweden, als jetzt selbst zu schauen, was können wir hier auch anders machen.
Jetzt hast du mir von deiner Tochter erzählt, die so gesagt hat, warum lesen wir eigentlich so viel Bücher von braunen Leuten, hat sie, glaube ich, gesagt, oder?
Meine Tochter ist jetzt 8, die mag es natürlich auch immer gerne, Sachen zu finden, wo sie mit mir gut diskutieren kann, was ich ja auch ganz angenehm finde. Und auch gerne mal so entgegen dem zu gehen, was ich so vorlebe. Die isst dann auch gerne mal Fleisch und ich bin vegan. Also das ist dann auch so ein bisschen sowas, hey, ich bin mein eigener Mensch und du machst dein Ding. Aber ich feiere jetzt hier meine Chicken Nuggets. Und ich glaube, deshalb ist schon dieses Thema von, warum lesen wir denn so viele Bücher bei dir? Gibt's immer Bücher mit braunen Leuten? Und dann mit ihr einfach immer wieder auch darüber zu sprechen, was siehst du denn woanders? Was siehst du, wenn wir in die Bibliothek gehen? Was siehst du, wenn du in der Schule bist? Was siehst du um dich herum, wenn wir zum Beispiel ins Kino gehen? Dann ist es Bibi und Tina. Und dann gibt's da, die haben jetzt irgendwie letztens diesen neuen Film gesehen, dann gibt's da eine schwarze Person, die anscheinend, das war das, was bei mir dann angekommen ist von ihr, war so, die hat bis zum Ende wahrscheinlich 3 Wörter gesagt. Und das fällt ihr ja auch auf. Ne? Sie ist da immer schon ganz gerne, dass sie mich gerne so ein bisschen piekst. Aber ihr fällt natürlich auch auf, wo es mangelt.
Und sie hat das Glück, dass sie es ansprechen kann. Ja. Also sie muss das ja jetzt nicht in sich rein verbergen und sich fragen, was passiert da eigentlich oder was passiert eben nicht. Du gibst ja auch Seminare. Ist es da das gleiche Prinzip? Also darauf aufmerksam zu machen, positive Beispiele zu nennen, oder zumindest Raum zu schaffen für das, was fehlt?
Genau, ich gebe schon relativ viel Seminare, auch wenn es um Kinder- und Jugendliteratur geht. Aber auch ganz viel zum Beispiel in Kindergärten, also immer in der Erwachsenenbildung, also mit pädagogischen Fachkräften im Bereich der Jugendarbeit in Schulen. Und da geht es mir schon darauf, das Wichtigste ist natürlich immer, dieser erste große Schritt ist diese Sensibilisierung. Also überhaupt, dass dieser Klickmoment kommt, wo so ist, ah, stimmt, irgendwas ist hier komisch. Und wenn Menschen ihr Leben lang auf eine bestimmte Art gesehen haben und halt auch auf eine bestimmte Art Realitäten übersehen haben, weil die von ihnen abweichen und einfach auch gesellschaftlich keine große Relevanz haben, dann ist das immer ein großer Moment, wo wirklich einfach manchmal habe ich das Gefühl, ich kann es hören, wo wirklich so ist, ah, ja, da ist was irgendwie so nicht in Ordnung ist. Und auch immer wieder zu merken, ah, das hat auch was mit mir gemacht, das hat auch was damit gemacht, wie ich vielleicht anderen begegne oder wie ich da irgendwelche Schubladen auf und zu mache. Das ist mir, glaube ich, immer so erstmal ganz wichtig. Und dann natürlich auch mal zu schauen, wir wollen jetzt nicht nur bei dem bleiben, was ist jetzt alles so blöd, weil das kann dann ganz schnell passieren, dass dann auf einmal so eine lange Liste kommt mit, wo läuft's alles schief und welche Bücher fehlen und welche Bücher sind richtig Schrott und was machen wir mit den schrottigen Büchern, aber auch da immer wieder zu schauen, okay, aber wo ist denn auch das, wo wir selbst ins Handeln kommen können? Also wo können wir dann auch positive Akzente setzen und welche Bücher sind dann wunderbar und was bewegt sich denn jetzt auch gerade auch? Also nicht in diesem, nicht zu versumpfen. Und das ist ja auch möglich. Ja, das ist mir schon wichtig.
Und wenn man jetzt zu dir sagen würde, du bist als Autorin Aktivistin.
Ich hatte jetzt letzte Woche eine Anfrage von der Zeit, ob ich einen Kommentar zu der ganzen Winnetou-Debatte schreiben möchte. Hab das am Ende auch gemacht, aber es war schon sehr viel Nachdenken, wo ich dachte, okay, ich mache mich damit auch sichtbar in einer Debatte, die gerade sehr emotional geführt wird, die sehr hitzig ist, die einfach auch über das darüber hinausgeht, worum es eigentlich ursprünglich mal gegangen ist und wo auch sehr viel ausgeteilt wird in alle Richtungen. Wo ich schon gemerkt habe, okay, da wäre es jetzt als Autorin für mich so ein Punkt, da muss ich mich nicht so positionieren, aber als Aktivistin ist halt sowas, da würde ich auch gerne was zu sagen, was vielleicht jetzt in vielen größeren Medien jetzt noch nicht so oft den Raum hatte. Das heißt nicht, dass nicht viele andere Leute das auch gesagt hätten, aber die waren vielleicht jetzt auch nicht da so vertreten. Mhm. Und ja, und deshalb, das ist schon für mich immer so ein, ich bin halt beides und das ist einfach so ein, weiß nicht, so ein, ich hatte gerade so ein Schaukelbild, ja. So ein Hin- und Herschaukeln von, das ist irgendwie auch für mich so ein, vielleicht ist das mein Leben auf der Schaukel, immer auch beides. Für mich ist ganz klar auch von dem, wie ich lebe, wie ich in der Welt bin, dass sich das nicht vom Politischen trennen lässt. Mhm. Und dementsprechend lässt sich mein Schreiben auch nicht vom Politischen trennen. Das ist natürlich, glaube ich, immer aus so einem Wunsch heraus, wir brauchen auch Orte, die einfach so Wohlfühlorte sind. Wir hatten ja vorhin so die Guilty Pleasures. Und das ist natürlich schön, dass es die auch gibt, aber das heißt nicht, dass es nicht auch Literatur geben kann, die politischer ist. Oder ich würde sagen, jetzt auch beim Roman, da habe ich auf jeden Fall auch viel Raum gemacht für das, was ich gerne mag. Also sehr kitschige Liebesromanze. Und gleichzeitig ist da halt auch Raum dafür, über antischwarzen Rassismus zu sprechen und über Polizeigewalt und über häusliche Gewalt. Also, dass sich das vielleicht gar nicht so ausschließt.
Und dass man, glaube ich, nicht sagen muss, nur in Anführungszeichen, weil sich etwas politisch positioniert, ist es deswegen gleich Propaganda. Also ich glaube, das ist immer die große Angst, ach, Literatur wird so Propaganda. Aber ich glaube, dass sich ein Literaturbegriff auch ändert und, wie ich finde, ändern muss, wenn sich die Welt und die Literatur derart ändern, wie jetzt gerade. Und da schließt sich der Kreis zu deinem Roman. Der lebt ja von der Musik, vom Rhythmus, vom, übrigens auch von den Leerstellen. Das hattest du vorher ja gesagt, dass da weiße Räume sind, also leeres Blatt Papier. Und das macht sichtbar, da ist Platz fürs eigene, für die eigenen Gedanken und Erfahrungen.
Also ich bin natürlich auch ein Kind meiner Zeit. Ich bin auch mit viel Fernsehen groß geworden und sehr viel mit diesem Visuellen, wie die meisten von uns. Und ich glaube, deshalb finde ich es immer wieder auch schön, dann zu sehen, okay, es gibt eine Möglichkeit, da beides auch zusammenzubringen. Also für mich das wie ich Dinge im Kopf sehe und das, wie ich sie schreibe. Und das war für mich auf jeden Fall einfach auch nochmal eine Ergänzung. Also nichts, was ablenkt oder was ich dann jetzt irgendwie noch mit harter Arbeit dazu packen muss, sondern einfach im Schreiben war dann zum Beispiel auch diese leere Seite. Da war für mich sehr früh schon, das fühlt sich so leer an. Und ich habe die Möglichkeit, das auch auf den Seiten zu zeigen, wie leer sich das anfühlt.
Die Freiheit ist ja auch bei den LeserInnen, weil das so unmittelbar erfahrbar ist. Und du hast es ja auch in den Titeln. Es ist ja nicht, es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess, es ist ein Abbild auch von Leben. Du hast jetzt dieses Bild der Schaukel mit mehr Schwung, mit weniger Schwung, mit vor und zurück. Kapitel heißen in dem Buch Ankommen 1, es gibt aber eben auch ein Ankommen 2 und so weiter. Ja. Also es ist alles so ganz unmittelbar nachzulesen und nachzuempfinden.
Bin noch ein bisschen berührt jetzt. Nee, das ist immer wieder schön. Ich hatte heute Morgen auch, als ich meine Tochter von der Schule abgeholt hatte, mit einer anderen schwarzen Mama ein Gespräch, die das Buch auch gelesen hatte. Und das ist immer wieder für mich so das, was ich mir gewünscht hätte, dass es rüberkommt, dann ist es natürlich auch schön, wenn sich das erfüllt.
Das glaube ich. So stelle ich mir das vor. Als Autorin, du schreibst, du machst dir deine Gedanken und weil du immer wieder auch vom Loslassen gesprochen hast, dann musst, in Gedankenstrichen und darfst du auch loslassen und dann liegt die Arbeit, wenn man es so nennen will, bei den LeserInnen.
Ja.
Und da weißt du ja nicht, was passiert.
Das Buch habe ich ja quasi Ende Januar fertig gemacht und dann war es im Lektorat und dann haben wir auch nochmal im Satz dran gearbeitet. Das ist ja immer so ein Prozess, aber irgendwann war es ja dann Dann hatte ich es ungefähr 100.000 Mal gelesen und dann war es bereit für die Welt. Mhm. Und jetzt ist es in der Welt. Und das ist ja auch wieder so ein neuer Abschnitt. Mhm. Aber ich bin schon dabei, an was Neuem zu schreiben. Das ist keine Fortsetzung, weil die Geschichte für mich auf jeden Fall so erstmal rund ist. Ich dachte auch manchmal so, oh, würde ich gerne über eine andere Person aus dem Buch nochmal was schreiben. Mhm. Aber das ist vielleicht was in der Zukunft. Nee, genau, aber ich schreibe auch an einem Roman. Gerade ist es auch ein Versroman. Mal schauen, ob es so bleibt. Und ansonsten bin ich ganz viel gerade bei Nova und bei der Geschichte. Deshalb ist es auch so ein bisschen schwierig, beides gleichzeitig zu schaffen. Wieder bei einer neuen Person zu sein und deren Lebenswelt.
Das glaube ich. Wenn wir jetzt nochmal bei Nova sind. Du hast ja gesagt, du würdest uns eine Kostprobe geben und etwas lesen. Mhm. Dürfte ich dich darum bitten?
Sehr gerne. Also der Teil, den ich jetzt gern vorlesen würde, ist ein Teil, bei dem geht es um Schule. Und es geht vor allem darum, wie Nova Schule wahrnimmt und erlebt und warum sie eigentlich nicht so gerne in die Schule geht. Und gleichzeitig ist es auch ein Teil, ist ein ganz kurzer Abschnitt, wo es auch nochmal um ihre Freundschaft geht zu Mitra, zu ihrer besten Freundin und darum, wie die beiden einfach auf Freundschaft zusammenleben. Schule. Schule heißt stillsitzen, nicht aufmucken, nicht aufhören, dich ja zu ducken, wenn sie austeilen. Aufgaben, Noten, Tadel und Rat, denn in der Tat heißt Schule funktionieren. Schule heißt Alleinsein unter 28 anderen, die Klicken vermeiden, die Lauten, die Leisen, die Freaks und die Hippen, verschlossen die Lippen, die Haare kurz und geglättet, damit kein Kaugummi, kein Wort, keine Papierkugel, in Mündern geformt, aus Spucke geboren, sich noch einmal in ihnen bettet. Schule heißt träumen. Vom Klingeln am Ende, von dankbaren Händen, die Hefte einpacken und Leben rausziehen. Ich zähle die Stunden, ans Hiersein gebunden bin ich. Während ich mein Herz vor mir hertrage, kein Blick nach links und rechts wage, spaziere ich durch ein Dartturnier, ein jeder Pfeil trifft mich. Genau das heißt Schule. Platz 2. In der Nähe vom Schultor, getrocknete Mangos aus Mitras Hand in meinen Mund. Ein Tag geschafft, Birdie. Die Mango wird weich in meinem Mund, als hätte ich sie reif vom Baum gepflückt. Süß auf meiner Zunge, mit dem bitteren Nachgeschmack. Morgen geht schon weiter. Doch jetzt gerade streckt sich der Nachmittag vor uns aus. Wir fahren in meine neue Wohnung, füllen die Stunden mit Musik und Serien und Gesprächen. Und ich bin dankbar. Einfach nur dankbar, dass auch unsere Freundschaft hier endlich einzieht. Dass Mitras Stimme über die Wände streichelt und Teile von ihr daran kleben bleiben. Mitra und ich schlafen spätabends ein. So wie wir es früher auch immer getan haben. Meine halbe Grundschulzeit hindurch, bis sie 12 war und ich 11, bis Kosmos kam und mit ihm die ersten Zähnchen, die ersten Schritte, der erste Schlag. Wir schlafen ein, eng aneinander gekuschelt, jeweils eine Hand fest verankert auf dem Körper der anderen, eingehüllt in unsere Freundschaft, deren Wärme wir beide so dringend zum Leben brauchen. Das war die Kostprobe.
Oh, tausend Dank. Man merkt dann, also es entsteht wirklich auch im Vorlesen. Das ist nochmal was anderes, als es selbst zu lesen.
Danke.
Ach, also ich danke dir sehr, Chantal, für die sogenannte Kostprobe. Es war viel mehr. Und für dieses intensive Gespräch.
Ja, es war mir auch eine große Freude, Christine. Vielen Dank.
Mach's gut.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Da das war's für heute. Das war das Gespräch mit Chantal Fleur-Saint-John. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben, und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr schaut bei Instagram vorbei. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am Freigeistern Donnerstag, dem 6. Oktober. Ich freue mich aufs nächste Lesen und Lesen lassen, frei leben. Ich freue mich auf euch. Tschüss.